So, schön, dass so viele gegen Passwörter kämpfen wollen. Da freut sich insbesondere unser Vortragender. Ich darf begrüßen Brian Wieborg mit einem schönen Thema.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich auch zu sehen, dass so viele Leute sich für das Thema interessieren. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe regelrecht ein schlechtes Gewissen. Danke. Das ist mein erster Chemnitzer Linux-Tag. Das ist mein erster Vortrag. Ich war hochmotiviert. Dann waren wir gestern noch im Nikola Tesla. Ich hoffe, dass ich den Faden behalten kann und dass ich nicht mit den Händen vom Mund rausrennen muss, schnell zum Klo. Dass ich das irgendwie durchhalte. Ja, freut mich zu sehen, dass so viele da sind auf jeden Fall. Wenn es Fragen gibt, bitte unterbrecht mich einfach. Man darf mich jederzeit unterbrechen. Ich bin da ganz locker. Fragt einfach, dann klären wir das direkt inbound. Müsst ihr kein schlechtes Gewissen haben. Ansonsten erzähle ich einfach weiter. Am Ende gibt es dann auch nochmal Gelegenheit, Fragen zu stellen. Erzähle ich kurz ein bisschen was über mich und uns, dass wir ein Bild davon haben, wer das hier ist, der hier was erzählt. Ich bin von der Firma Heinlein Support. Wir machen ziemlich viel. Hauptsächlich machen wir IT-Consulting, wir machen 24/7-Support. Das heißt, man kann bei uns anrufen, wenn alles am Dampfen ist und alle Stricke gerissen sind. Wir machen Hosting, wir machen vor allem E-Mail. Dafür sind wir den meisten wahrscheinlich bekannt. Wir sind jetzt neuerdings auch die Macher hinter mailbox.org. Das ist vielleicht auch vielen ein Begriff, stehen auch draußen auf dem Stand. Ja, und wenn ihr mal Probleme habt, nachts um 2 nach dem Update oder samstags, oder sonntags kurz vor 8, dann könnt ihr bei uns anrufen, wir helfen sofort, wir sind dann für euch da. Gut, worum geht's heute? Wir wollen gegen Passwörter kämpfen. Das ist hier meine grobe Gliederung. Wir erklären erstmal, warum kämpfen wir eigentlich gegen Passwörter. Das ist eine tolle Idee, machen wir jetzt ja schon viele Jahre. Dann zeige ich Praxisbeispiele, wie wir die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Mailbox.org implementiert haben und wie wir sie jetzt im Moment betreiben und ihr sie nutzen könntet. Dann zeige ich Do-it-yourself-Beispiele. Das war versprochen, dass ich euch so ein bisschen zeige, wie kann ich denn jetzt Zwei-Faktor auf mit meinem WordPress machen oder mit meinem SSH-Server. Und dann kommt noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Fido U2F ist vielleicht schon einigen Begriff. Ja? Da erzähle ich so ein bisschen, wo das in den nächsten 5 Jahren höchstwahrscheinlich alles hingehen wird mit der Authentifizierung. Ja, ist ein plakatives Thema. Da haben mich auch viele darauf angesprochen. Kampf, dem Passwort. Warum eigentlich kämpfen? Ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, ich unterhalte mich mit vielen über das Thema, mit Kollegen, mit Freunden, Bekannten. Stellt sich raus, die wenigsten Leute kapieren eigentlich, was Authentifizierung ist. Ja, was ist Authentifizierung? Das ist, wenn ich mich einlogge. Das ist fast richtig, ja, aber nicht ganz. Es geht auf jeden Fall schon mal darum, zu irgendetwas gibt es Zugang oder Zugriff und da soll nicht einfach jeder ran. Ja, zum Beispiel mein Profil. Bestimmte Leute sollen da aber ran, die sind dann dafür autorisiert. Ja? Klingt ähnlich, ist aber was anderes. Die Authentifizierung ist, ich bin derjenige, der autorisiert ist, das tun zu dürfen. Ich weise nach, dass ich derjenige bin. Ja? Da steht, Brian darf da ran, ich bin Brian. Guckt der Türsteher, sagt, ja, du siehst aus wie Brian, dich kenne ich, dich lasse ich rein. Und das ist auch das, worüber wir reden. Ja, das muss uns klar sein. Wir reden also nicht über einen kompletten Login-Prozess, wir reden auch nicht über Autorisierung, wir reden wirklich nur über die Authentifizierung, wirklich nur über den Umstand, nachzuweisen, dass ich der bin, der ich angebe zu sein. Das ist Authentifizierung. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, das ist tatsächlich sogar ein Prozess. Ja, man authentifiziert sich und wird authentifiziert und erst das gemeinsam ist dann die Authentifizierung. Das ist auch schon das Problem, ja, weil das Türsteherbeispiel am Club, da steht ein Mensch, der hat einen Kopf, der kann gucken, der kann sehen, nee, du bist 14 oder du bist noch keine 18. Online-Authentifizierung ist ein Problem. Da ist kein Mensch im Spiel. Da muss also eine Maschine entscheiden, ist das wirklich Brian? Und das ist gar nicht so einfach. Vielleicht am Beispiel am Türschloss, das kann sich jeder vorstellen, das kennen wir alles, bedienen wir täglich. Das ist ein ähnliches Prinzip. Es gibt eine Tür, dahinter ist was, wo nicht jeder ran soll. Das Schloss schützt diesen Raum davor, dass da jeder rankommt. Und ich gebe Schlüssel an diejenigen raus, die autorisiert sind, diesen Raum zu betreten. Und dadurch, dass ich den Schlüssel besitze, kann ich mich authentifizieren. Ich kann sagen, ich bin der, der hier rein darf, weil ich habe ja offensichtlich einen Schlüssel. Kann man sich jetzt streiten, weil man kann ja Schlüssel auch kopieren, aber das ist im Wesentlichen das Prinzip. Das Problem bei Passwörtern ist, Passwörter besitzt man nicht. Passwörter weiß man. Und Wissen ist nicht gleich Besitz. Das ist tatsächlich gar nicht so ein einfaches Problem. Wissen kann man ganz leicht, Wissen kann man ganz leicht kopieren. Ja, das sind die typischen Angriffsszenarien, die wir jetzt im Moment auch kennen. Da wird gewiretapped, da wird gereplayed, da wird gededost, da wird gebruteforced, da wird Dictionary Attacks werden da gefahren. Ich probiere halt einfach mal rum, Wörterbuchattacken, gängige Zahlenkombinationen. An Wissen ist relativ leicht ranzukommen. Ja, das wissen alle, die schon mal einen Server betrieben haben. Also ich habe relativ viele Mail-Accounts auf meinem Server und da ist quasi jede Woche einer dabei, wo das Passwort einfach geklaut wurde. Ja. Meistens, ganz also mein Erfahrungsbericht, meistens sind es wirklich Dictionary Attacks. Ja. Gibt noch ein anderes Problem. Das ist ein bisschen komplizierter und ein bisschen feinfühliger. Die Gegenstelle braucht dasselbe Wissen. Also ich muss ja, wenn ich beim Schlüssel-Schloss-Prinzip habe ich das nicht. Da habe ich auf der einen Seite den Schlüssel, auf der anderen Seite ein Schloss. Bei einem Passwort habe ich auf der einen Seite ein Passwort. Dieses Passwort muss ich übertragen auf die andere Seite und dann muss ich dann einen Vergleich machen. Ist das Passwort gleich das Passwort in der Datenbank? Also ich habe hier ein Passwort und das übertrage ich auch noch. Also es ist an allen Stellen dasselbe. Das ist nicht gut. Da hat man sich überlegt, was machen wir denn da? Ja, ist alles gar nicht so einfach. Wir müssen irgendwie was müssen wir machen. Ja, wir müssen weg vom Wissen. Wir müssen hin zum Besitz. Ja, man muss dieses Prinzip Schlüssel muss man irgendwie in die Computer, in die digitale Welt kriegen. Da hat man am Anfang auf Smartcards gesetzt und so USB-Dongles, Zeug. Da gab es Verschiedenes. Ich habe davon nie wirklich was besessen, deswegen kenne ich das nicht so gut. Soweit ich weiß, war da im Wesentlichen war da immer irgendein Key drauf, ein RSA-Key oder ein SSL-Key, irgendeine Form von Key. Man hat damit auf jeden Fall schon mal geschafft, Wissen durch Besitz zu ersetzen. Ich habe jetzt also was besessen. Ja? Das Problem ist, in einigen Fällen, wie gesagt, ich habe sowas nie besessen, hat man mir gesagt, war das zum Teil einfach ein statisches Passwort, was da drauf war. Das ist natürlich nicht so klug, weil dann habe ich im Grunde genommen wieder ein Passwort da drauf, das kann ich ja auch wissen, dann brauche ich das Ding nicht besitzen. Wenn das Passwort kurz genug ist, kann ich es mir auch einfach merken. Und es ist ein statisches Geheimnis, immer dasselbe. Ja, das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie verwalte ich das? Ich muss das also gegebenenfalls rotieren. Ja, man kennt das so mit Keycards von größeren Konzernen, was man so piep macht. Die müssen rotiert werden oder die Software innen drin muss rotiert werden, die Daten, die drin sind, was auch immer, oder das ganze Ding muss rotiert werden. Muss ich also Gedanken machen, wie manage ich das? Ich kann also nicht einfach Schlüssel rausgeben, sondern ich muss mir Gedanken machen, wie verwalte ich das? Da hat man sich überlegt, okay, wir müssen uns irgendwie was Besseres einfallen lassen. Ich habe eine Idee, wir machen One-Time-Passwörter. Wir bleiben bei den Dongles, ich habe irgendwie einen USB-Stick bei mir, da ist dann irgendwie was drin, womit ich mich authentifizieren kann. Aber es ist ein bisschen anders als die Dongles. Erstens, ich generiere quasi jedes Mal, wenn ich mich authentifiziere, ein neues temporäres Passwort, wenn man so will. Also es ist ein Generator, der da drin ist, der halt One-Time-Passwörter generiert. Das eigentliche Geheimnis steckt in dem Dongle und auf der Serverseite. Das eigentliche Geheimnis wird aber nie übertragen. Ich benutze das Geheimnis quasi als Seed, wenn man so will, um einen zufälligen Schlüssel zu generieren. Den übertrage ich dann und der ist vom Algorithmus her so gestaltet, dass die Gegenstelle das zurückrechnen kann und dann den Vergleich machen kann und sagen kann, ja oder nein. Ja? Und das ist auch ein ganz tolles Extra-Feature. Jedes Passwort ist nur einmal gültig. Ja? Muss man jetzt vorsichtig sein. Einmal gültig heißt serverseitig. Ja? Also wenn ich mein Passwort übertrage und der Server macht den Vergleich und dasselbe Passwort nochmal übertrage, dann sagt der Server Replay Attack. Aber dieses Passwort habe ich schon mal verglichen. Das kommt jetzt zum zweiten Mal. Das darf man bei One-Time-Passwords nicht. Wenn ich jetzt natürlich eavesdroppe und das Passwort abfange und gar nicht zum Server schicke und behalte und selber dann 2 Minuten später benutze, dann ist das kein Replay-Attack, weil das vom ersten Versuch ist ja nie beim Server angekommen, der weiß also gar nicht, dass das jetzt ein zweiter Versuch ist. Das war also auch vorsichtig sein. Aber One-Time-Passwörter waren schon mal gut, war eine tolle Sache, man konnte das in Computer reintun, man konnte das in Dongles reintun, dann konnte man One-Time-Passwords generieren und das war schon mal ein großer Schritt weiter. So, dann ist man wieder einen Schritt zurückgegangen aus der technischen Denke raus in die praktische Welt und hat sich überlegt, ja Mist, Besitz allein ist irgendwie auch ein Problem, weil meine Mitarbeiter lassen sich ständig die Dongles klauen und wahrscheinlich verlieren sie sie eigentlich und behaupten nur, sie lassen sie sich klauen. Dann gehen die Dinger kaputt, dann kommt wieder keiner irgendwo rein. Das heißt, ich brauche wieder Backup-Dongles, die ich irgendwo in einem Safe sicher verschließe und. Ist also technisch gesehen schon mal echt eine geile Lösung. Wir haben One-Time-Passwörter, die sind technisch, sind die relativ wasserdicht, aber in der praktischen Welt sind die halt, ja toll, haben Nachteile, haben Probleme. Und dann hat man sich gesagt, ey, geil, wir vereinen das einfach, wir machen Passwort und ein Dongle. Man muss beides wissen, man hat zwei Faktoren, ja, hat quasi alle Vorteile aus beiden Welten vereint und alle Nachteile hat man ja mehr oder weniger ausgeräumt. Zwei Faktor heißt also, es gibt ein Geheimnis und es gibt Besitz. Ja? Das ist zwei Faktoren. Ich hatte schon mehrere Gespräche, ich hatte erst hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen wieder einer, sagte, ich habe ja schon zwei Faktoren, ich habe einen Benutzernamen und ein Passwort. Ja? Sag ich, ja. Also eine wichtige Regel, wenn man über Faktoren bei der Authentifizierung redet, ist, dass die Faktoren schon nicht öffentlich bekannt sein sollen. Ja, häufig ist der Benutzername die E-Mail-Adresse oder der Twitter-Dings da. Ich weiß nicht, ich benutze das nicht, der Twitter-Account. Ich weiß nicht, wie das da funktioniert. Die Facebook hat, ist, glaube ich, auch die E-Mail-Adresse bei Facebook. Das ist nicht wirklich ein Geheimnis. Ja, das steht überall, kann man also nicht wirklich als Faktor hernehmen. Ja? Selbst wenn es Benutzernamen sind und nicht E-Mail-Adressen, ist es immer noch kein Faktor. Ja? Weil es steht natürlich im Profil drin, dass ich Brian heiße. Meistens steht sogar mein tatsächlicher Benutzername irgendwo im Profil. Das ist also kein Faktor. Ein Faktor ist was, was per se geheim ist. Und wenn wir von Zwei-Faktor-Authentifizierung sprechen, dann sprechen wir von Wissen und von Besitz. Das ist der eigentliche Knackpunkt. Das ist das, was man verstehen muss. Egal, wie man und wo man Zwei-Faktor-Authentifizierung implementieren möchte, man muss immer den Kerngedanken haben, es muss ein Geheimnis geben, was nur der Mensch im Kopf hat, und es muss etwas geben, was man besitzen muss. Wenn ich jetzt den Dongle klaue, komme ich nicht rein. Wenn ich das Passwort keysniffe, komme ich nicht rein. Wenn ich das Passwort und das One-Time-Passwort in einem Key sniffe, komme ich auch nicht rein, weil es ja ein One-Time-Passwort. Ja, das geht nur einmal. Geht beim zweiten Mal schon nicht mehr. Das heißt, wenn man das zusammenpackt, dann ist man eigentlich schon ganz gut beraten. Eigentlich eine geile Idee. So, jetzt wissen wir, was Authentifizierung ist. Jetzt wissen wir, was Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, vom Prinzip her. Hoffe ich, dass das alle verstanden haben. Jetzt könnte ich mal ein bisschen zeigen, wie wir bei Mailbox.org Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Und das ist nämlich in der Realität gar nicht so einfach. Die Herausforderung entsteht da, so war das jedenfalls bei uns, das werden sicherlich auch einige von euch. Darf ich mal fragen, wer macht denn eigentlich bei sich schon irgendeine Form von Zwei-Faktor-Authentifizierung? Okay, was ist das so? Was ist das, YubiKey oder was macht ihr? Wie bitte? Google Authenticator, okay, das ist der Klassiker. Wer von denjenigen war Google Authenticator? Waren wahrscheinlich alle, ja? Wer hatte nicht Google Authenticator? Was macht ihr? SMS, okay. Habe ich neulich auch erst gesehen. Also Online-Banking, da kenne ich das. Ne? Ich habe neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da habe ich mich eingeloggt, die haben mir eine E-Mail geschickt, mit im Grunde auch so einem One-Time-Passwort drin, da musste ich copy-pasten. Fand ich als E-Mail-Betreiber jetzt nicht unbedingt den sichersten Weg, aber offensichtlich auch eine Variante. Finde ich faszinierend. Wer hat noch überhaupt nie, jemals, noch gar nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung zu tun gehabt, davon gehört? Wer ist jetzt einfach nur hier, weil er den Titel interessant fand? Finde ich super, ehrlich. Okay, sind wir relativ weniger. Bin ich überrascht. Wie machen wir das bei Mailbox.org? Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt den Google Authenticator, es gibt davon mittlerweile einen Successor, der ist schon outdated, das heißt jetzt FreeOTP. Ja, das ist so eine Weiterentwicklung vom Google Authenticator, ein Fork. Ich glaube, da steckt sogar aber letztendlich auch Google dahinter. Es gibt auch YubiKey. Fand ich einfach interessant. Ich war da wirklich sehr blauäugig, habe mich da mal reingestürzt ins Thema. YubiKey fand ich interessant, habe ich mir angeschaut, habe die Leute mal eingeladen und dann habe ich das mal so ein bisschen durchgespielt und durchexerziert und habe mir überlegt, wie können wir damit jetzt One-Time-Password-Authentication bei Mailbox auch machen. Das ist so ein Ding hier, das ist, also auf dem Bild sieht man es ja auch, es ist nicht wesentlich größer als ein Schlüssel. Ich finde es toll, weil das verkörpert auch so schön den Use-Case von diesen Dingern. Das ist mein digitaler Schlüssel. Ja, den trage ich am Schlüsselbund, habe ich immer bei mir. Ich mache das bei Mailbox.org, ich habe meinen Lux-Container, hier habe ich mit dem Ding zu einige von meinen sensibleren Servern, da habe ich SSH, Zwei-Faktor-Authentication mit dem Ding. Es ist ein Gerät, ein YubiKey, den benutze ich für alles. Ja? Da habe ich zwei Config-Slots drin, das heißt, also erstmal der YubiKey unterstützt unterschiedliche Authentication-Mechanismen, einmal One-Time-Passwords, statische Passwörter, das heißt, ich kann da ein langes statisches Passwort reintun, zum Beispiel 40 Stellen lang oder 42 Stellen lang und könnte dann dieses 42-stellige statische Passwort zum Beispiel benutzen für Lux. Ja? Weil bei Lux habe ich das Problem, da bin ich offline, da ist ja der Kernel gerade erst, da bin ich noch nicht online, da kann ich also noch nicht irgendwie mit einem Authentication-Server sprechen. Da ist auch mein Userland noch nicht da, das heißt, ich kann noch keinen Authentication-Daemon gestartet haben, ich muss das irgendwie anders lösen bei Lux. Deswegen benutze ich bei Lux ein statisches Passwort, aber auch wieder in Kombination mit einem achtstelligen geheimen Passwort. Das heißt, ich boote meinen Laptop, ich gebe meine 8 Stellen ein, ich stecke den Stick rein, drücke drauf, dann ist mein Passwort insgesamt, glaube ich, 48 Stellen lang und dann geht mein Lux-Container auf. Wie das funktioniert, im Detail gehe ich da gleich noch ein bisschen drauf ein. Ich will auch nicht zu technisch werden im Vortrag, weil die Dinger sind kompliziert und am Ende haben alle einen Knoten im Kopf und es soll jetzt auch nicht so sehr um den YubiKey gehen, sondern um die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die Dinger gibt es in 3 Formfaktoren. Die kann man so direkt bei YubiKey kaufen, die kann man bei Amazon kaufen, die kann man bei uns bei Mailbox.org auch kaufen, dann werden die vorprovisioniert für den Mailbox.org-Account. Gibt es halt in ganz klein, in Standard und in Standard plus NFC. Das ist der, den ich auch habe. Für die, die NFC nicht kennen, das ist Near Field Communication. Da kann man dann über sein iPhone so machen und dann hat man quasi eine Tastatureingabe gemacht. Ja? Man muss halt da keine Kabelverbindung herstellen. Man braucht keinen USB-Port am Handy, sondern kann es einfach drüber swipen. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert, weil ich bin noch ganz klassisch unterwegs. Da sieht man mal so die offizielle Grafik. Das ist das, wo ich nicht so im Detail darauf eingehen will, was da so drin steckt in so einem YubiKey. Das Wesentliche, was man wissen muss, das sind im Grunde genommen 3 Geheimnisse, die da drin sind. Ja, es ist eine Public-Key-ID, die verhält sich sehr ähnlich zu der RSA-Public-Key-ID. Ja, die kannst du von mir aus auf Pastebin packen, die kannst du all deinen Freunden sagen, sagst du vor allem deinem Dienstbetreiber, also in dem Fall uns. Diese Public-Key-ID, die pinne ich irgendwie an deinen Account, sodass meine Server wissen, wenn diese Key-ID daherkommt, dann ist das offensichtlich der Brian. Das zweite Geheimnis ist die Secret-Key-ID und dann gibt es noch den AES-Key. Ja, also da merkt man auch schon, dass es im Wesentlichen ist das eine symmetrische Verschlüsselung, die da stattfindet. Hat halt den Nachteil, dass ich diesen AES-Key jetzt auch wieder dem Server mitteilen muss. Jetzt habe ich also wieder, haben wir vorhin drüber gesprochen, hier einen AES-Key, hier einen AES-Key. Der Unterschied zum Passwort ist aber, dass ich diesen AES-Key jetzt nicht auch noch über die Leitung übertrage, sondern dass ich ja den benutze als Seed, ein Geheimnis generiere und dieses Geheimnis über die Leitung übertrage. Also wenn er jetzt ein Eavesdropper ist, kommt er nicht an den AES-Key ran. Das ist halt ein wesentlicher Vorteil im Gegensatz zum klassischen Passwort. Da drin ist im Wesentlichen das große Geheimnis, ist, dass ein Counter drin, der zählt halt hoch. Der darf nicht runterzählen, der darf auch nicht gleich sein. Ne? Beim ersten Mal ist er 1, beim nächsten Mal ist er 2, dann kommt nochmal 2, sagt der Replay-Attack. Du versuchst dich gerade nochmal mit demselben Counter zu authentifizieren. Ja, so machen wir das übrigens. Ich zeig das kleine mal in groß. Chef wollte unbedingt, dass ich es in die Folie packe, damit man es in einem Download auch drin hat. Das ist wahrscheinlich nicht mal mit der Lupe lesbar. Ich zeige das kleine mal in groß. Das ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Wir bei Mailbox.org haben ein Problem gehabt, das werden viele haben, die Zwei-Faktor-Authentifizierung implementieren wollen. Wir sind ein Mail-Provider, das heißt, wir haben im Wesentlichen so einen Webmailer, Open Exchange ist das bei uns. Das ist ein Webmailer, da ist CalDAV drin, da ist so ein bisschen CardDAV drin, da ist so ein bisschen Drive drin, das läuft auch über CalDAV, CardDAV. Der Punkt ist, es sind mehrere Dienste, die da in einem Interface zusammengebündelt dem Benutzer präsentiert werden. So, jetzt logge ich mich, also ich gehe auf Mailbox.org, ich logge mich ein und dann bin ich im Open Exchange eingeloggt. One-time Password, Open Exchange ist ein Webmailer, der meldet sich jetzt beim IMAP-Server und sagt, hey, gib mal die Mails, hier ist das Passwort und der Mail-Server sagt, Replay Attack. Das Passwort wurde gerade eben schon benutzt. Du hast dich ja damit bei Oxam gemeldet. Das ist gar nicht so einfach gewesen, da haben wir echt einen Knoten im Kopf gekriegt. Wie kriege ich das hin, One-Time-Passwörter so zu implementieren in meine Infrastruktur, in meine Softwarewelt, dass ich nicht das Prinzip One-Time breche, aber mich bei all diesen ganzen Diensten, die ich im Interface vereine, authentifizieren kann. Ja, und letztendlich mussten wir es lösen über ein Session-Passwort. Ja. Das heißt, man auscht sich vorne, ich zeige das gleich nochmal, ich zeige das vielleicht jetzt am besten mal, man auscht sich vorne am Open Exchange und wenn das erfolgreich ist, dann wird ein Session-Passwort generiert. Das wird ins LDAP geschrieben und dem Open Exchange mitgeteilt und dann benutzt der für diese Session quasi immer dieses Session-Passwort, um sich beim IMAP anzumelden, beim SMTP anzumelden, beim CalDAV, CardDAV anzumelden und. So, ich muss kurz, damit ihr da diesem aufschlussreichen Flussdiagramm folgen könnt, das sieht man jetzt noch nicht ganz, ich scroll dann runter, während ich erzähle. muss ich ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Wir haben bei Mailbox.org eine strikte Trennung zwischen Frontend und Backend, wobei Backend bei uns im Grunde genommen die Verwaltung ist. Also ganz hinten ist bei uns ein LDAP-Server, da sind die ganzen Kunden-Accounts drin und alle Dienste authentifizieren sich gegen das LDAP und holen sich ihre ganzen Informationen aus dem LDAP. Das heißt, wir mussten unabhängig von der Zwei-Faktor-Authentifizierung mussten wir eine vorgelagerte Authentication bauen vor das Open Exchange, dass wir uns erstmal in unsere Verwaltung einloggen, beziehungsweise der Kunde sich erstmal in die Verwaltung einloggt. Das ist im Wesentlichen ein LDAP-Bind, den er da macht. Und wenn der erfolgreich ist, dann gibt unser Authenticator den Token weiter ans OX und sagt, yo, der hat sich gerade erfolgreich gebindet ans LDAP, der darf rein. Das heißt, wir hatten schon einen vorgelagerten Authenticator. Wir konnten quasi jetzt an dieser Schnittstelle konnten wir schon ansetzen mit unserer Zwei-Faktor-Authentifizierung, konnten sagen, da irgendwo muss die halt hin. So, er muss halt irgendwie if Zwei-Faktor, dann da lang. Das muss man jetzt erstmal wissen, damit man das versteht. Wir haben also hier vorne unser Login-Formular, dann gibt man seine Credentials ein und dann kommt erstmal, gucken wir erstmal ins LDAP, ist denn überhaupt das Flag gesetzt, dass der Zwei-Faktor-Authentifizierung machen will, weil wenn nicht, dann muss er ja Benutzername Passwort eingeben, ganz klassisch. Ja? Achso, das muss ich vielleicht auch noch erwähnen. Wir wollten natürlich den Kunden die Möglichkeit geben, das einzustellen. Wir wollten jetzt nicht unsere Kunden zwingen, Zwei-Faktor aus oder stirb, sondern wir wollten ihnen die Möglichkeit geben, das beliebig einstellen zu können, mehr oder weniger beliebig. Das heißt, als allererstes müssen wir erstmal gucken, hat der Kunde das angemacht? Weil wenn ja, dann dürfen wir nicht einfach nur Benutzernamen und Passwort akzeptieren. Dann müssen wir sagen, nö, Benutzernamen und Passwort ist nicht. Das heißt, Schritt 1, wir gucken immer erstmal, ist das gesetzt? Dann, wenn das gesetzt ist, nehmen wir das Passwort, was der Benutzer eingegeben hat. In diesem Moment können wir ja davon ausgehen, dass das Passwort, was er eingegeben hat, seine vierstellige PIN ist, der erste Faktor, plus sein One-Time-Passwort vom YubiKey, der zweite Faktor. Und da wir zufällig den Benutzer zwingen, eine vierstellige PIN zu benutzen und auf der anderen Seite zufälligerweise auch wissen, dass so ein YubiKey-OTP immer präzise 44 Stellen hat, wissen wir ganz genau, wo wir durchschneiden müssen. Dann können wir erstmal die PIN vergleichen. Das ist wieder ein LDAP-Attributsvergleich, steht im LDAP. Und das OTP können wir dann an den YubiKey-Server, das ist nochmal so ein anderer Dienst, der nach hinten weggelagert auf einem eigenen Server läuft, können wir dem das OTP schicken und den fragen, ist das OTP in Ordnung? Und wenn PIN und OTP in Ordnung sind, dann machen wir dieses Session-Passwort. Ja, hier sind wir jetzt. Und dann schreiben wir das ins LDAP als quasi neues Benutzerpasswort. Und dann benutzen die Dienste das ganz normal. Die machen ganz normal, greifen auf das User-Passwort-Attribut zu. Die LDAP kennen, die können damit was anfangen. Das ist im Wesentlichen das Attribut, wo ich das Benutzerpasswort normalerweise reinschreibe. Da schreiben wir einfach hartes Session-Passwort rein, da auch 40 Stellen oder 50 Stellen. Und wenn wir das reingeschrieben haben, dann geht der eigentliche Fluss weiter, dann geben wir ab an die Verwaltung. Die Verwaltung macht ganz normal den LDAP-Bind und geben dann den Token weiter über ins Exchange und der meldet sich dann an und kann sich jetzt mit diesem Session-Passwort, das er erhalten hat, kann er jetzt dem Dovecot sagen, ey, gib mal Inbox, hier Passwort. Und der Dovecot, der macht ganz normal LDAP-Authentication, macht ganz normal einen Ist-Soll-Vergleich auf das User-Passwort-Attribut. Fertig. Ja? So einfach kann es sein. Ich zeige das vielleicht mal ganz kurz, dass man es mal gesehen hat. So. Jetzt gebe ich meine vierstellige PIN ein. Die ist so geheim, die kann wahrscheinlich kein einziger Nerd hier im Raum erraten. In anderen Worten, wir hätten wahrscheinlich fast alle dieselbe. So, jetzt stecke ich meinen YubiKey hier rein und tippe da einmal kurz drauf. Und jetzt tippt er die Stellen da hinten ein und macht am Ende automatisch ein Enter. Das hier ist jetzt mein Browser. Und zack, bin ich drin. Ja? So sieht das dann aus. Machen wir Probe aufs Example. Ich melde mich ab. Und gebe mein User-Passwort ein und komme nicht rein, weil wir halt abgewogen sind und im LDAP steht, nee, der macht OTP, da darf nicht mit normalen Benutzern Passwort eingeloggt werden. Okay, soweit so gut, habe ich verstanden. Was ist denn jetzt mit meinem Thunderbird? Ja, ich habe ja auch noch ein Thunderbird oder andere Leute haben Outlook oder. Wie mache ich das? Ja, ich habe jetzt ja bei Thunderbird nicht die Möglichkeit, mich da irgendwie in den Authentication-Prozess reinzuhängen und und dem Thunderbird, dem Dorfcode erstmal zu sagen, guck doch erstmal ins LDAP, ob der vielleicht One-Time-Password machen will und wenn ja, dann mach halt ganz viel. Also das könnte ich natürlich tun, dann muss ich halt den Dorfcode aufbohren, das wollten wir nicht tun. Das ist jetzt nicht so unsere Expertise. Wir mussten das also anders lösen. Und das löst man auf ganz anderem Wege. Das war ein spannender Tag, da haben wir wirklich den ganzen Tag fast miteinander gestritten, förmlich, wie wir das denn jetzt endlich machen. Und die Lösung ist ganz einfach. Ja? Man muss sich eine Vertrauensfrage stellen. Ja? Wo ist denn eigentlich warum will ich eigentlich Zwei-Faktor-Authentication? Weil ich ein Vertrauensproblem habe. Ich habe Sorge, ich bin paranoid. Aber mein Thunderbird, das installiere ich ja in der Regel eigentlich auf einem Gerät, dem ich eh schon vertraue. Ja, ich gehe ja nicht ins Internetcafé, installiere ein Thunderbird, richte mein Konto ein, rufe meine Mails ab und deinstalliere es dann wieder. Also soll es geben, ja? Dann kann ich dir auch nicht helfen. Ja? Irgendwo hört es auf. Das heißt, man muss im Kopf eigentlich eine strikte Trennung. Man muss sich überlegen, nein, bei Thunderbird brauche ich gar kein OTP. Bei Thunderbird reicht Benutzername Passwort, weil da hat man schon einen Sicherheitsperimeter auf dem vertrauten Device, auf dem man diesen Thunderbird installiert hat. Wo ich ein OTP brauche, ist, wenn ich draußen beim Kunden bin, mein Laptop nicht dabei habe oder der Akku mal wieder leer ist und ich mal ganz kurz an diesen Windows XP hier ran müsste, um mal kurz ein Mail abzurufen, wo die wichtigen Zugangsdaten drin sind. Ja, anderes Beispiel ist bei meiner Mutti, bei meiner Oma, da brauche ich das Webinterface, da bin ich an einem Gerät, dem ich nicht vertraue, im Internetcafé. Da will ich nicht so gerne mein Passwort eingeben, weil da könnte jemand einen Keylogger installiert haben, da könnte jemand an der Leitung hängen, der böse Internetcafé-Betreiber, Terrorist, der die ganzen Passwörter mitliest. Da habe ich das Vertrauensproblem. Das heißt, wenn ich OTP einführe, dann ist der einzig sinnvolle Ort, das wirklich einzuführen, ist, wenn ich mir halt nicht riesengroße Baustellen aufreißen will, ist im Webinterface. Ja? Beim Thunderbird brauche ich das nicht. Das ist Quatsch. Thunderbird brauche ich das nicht. Ich hatte eine ganz ähnliche Unterhaltung mit Open Exchange. Die kam nämlich mit genau der Frage, wie mache ich denn das jetzt? Weil wir haben da hinten drin ja einen CalDAV-CardDAV-Server. Und wenn ich jetzt auf meinem Apple-Device mein iCal oder wie das heißt, installiert habe, wie mache ich das denn? Ja, das habe ich gesagt, brauchst du nicht. Weil deine CalDAV-Client-Applikation, die installierst du nicht im Internetcafé, um da mal kurz deine Kontakte abzurufen. Da loggst du dich ins Webinterface ein, um mal kurz deine Kontakte abzurufen. Deine CalDAV-Applikation hast du auf deinem Apple. Gut. Ist dazu erstmal Fragen? Das Gefühl, ich gehe so schnell vorwärts. Da war zuerst. Ja, kann man mit Zwei-Faktor-Authentication, muss man auf anderem Wege lösen. Ja? Also das ist ein ganz identisches Problem zu einem anderen Authentication-Mechanismus. In dem Moment, wo ich mich auslogge, muss ich irgendwie die Session töten. Das macht man klassischerweise über, vielleicht sollte ich die Frage wiederholen, ja, weil das Mikrofon nicht da war. Die Frage war, das eigentliche Problem mit der Sicherheit ist ja der Logout. Die Leute schließen ihr Browser-Tab und dann ist die Session noch offen. Ja? Die Antwort darauf ist, das muss ich auf anderer Ebene lösen. Das muss ich halt eben damit lösen, dass ich die Session sterben lasse. Ja? Beziehungsweise der paranoide Benutzer, der paranoid genug ist, gigantische Aufwände zu betreiben, das Geld auszugeben für YubiKeys, um wirklich sicher und geschützt sich in sein Webmail ein. Wenn der dann halt seinen Browser-Tab einfach schließt und sich nicht vernünftig abmeldet, dann kann ich dir auch nicht helfen. Du musst halt, bitte log dich aus. Also schütze deine Session halt vollumfänglich oder schütze sie gar nicht. Ja? Am liebsten vollumfänglich. Also das heißt, log dich mit Zwei-Faktor-Authentication ein und log dich dann bitte auch sauber aus. Dann ist auch die Session weg. Dann haben wir auch dein Session-Passwort gekillt. Dann ist das quasi alles rund. Und noch eine Frage. Warte mal bitte aufs Mikrofon. Oder reicht das mal durch?
Wie sieht das Szenario aus, wenn man den Key verliert?
Ja, das Tolle ist schon mal, im Vergleich zu den Dongles, da ist kein Key drin, wo ich mir jetzt überlegen muss, oh, da muss ich jetzt eine Revocation machen, wenn ich das ordentlich machen will. Ich habe die gar nicht in meiner Schlüsselverwaltung, die ganzen Keys, wenn ich den verliere, gibt es im Wesentlichen, erstmal die naheliegende Möglichkeit, das hätte ich vielleicht auch nochmal zeigen sollen, kann ich vielleicht zum Ende nochmal machen. Die Dinger kann man sich selbst provisionieren. Ja, die kauft man, die sind vorprovisioniert, aber ich kann die zu Hause an meinem Gerät provisionieren. Da gibt es eine Software, die heißt YubiKey Personalization GUI. Die ist bei Ubuntu und Debian, einfach mal up-to-do-search, seht ihr auch gleich noch, habe ich hier einen Screenshot. gibt es einfach ganz normale Pakete, installiert ihr, startet ihr, steckt ihr einen Dongle rein, sagt er, yo, das ist ein YubiKey Neo. Dann klickt man da ein paar Mal auf Generate Random Seed und dann klickt man auf Speichern und ist der provisioniert. Und in dem Moment, wo ich speichere, schreibt er diese drei Geheimnisse, von denen ich sprach, Public Key, Private Key und IIS Key, schreibt er runter an mein Home-Verzeichnis in so eine Log-Datei. Und jetzt kann ich die also copy-pasten und einen zweiten Key mit denselben Geheimnissen provisionieren und den zu meiner Oma tragen und in den Kühlschrank legen. Ja, oder in einen besseren Ort, ich weiß nicht. Das ist immer das Erste, was mir einfällt, weil da geht niemand ran. Das heißt also, ihr wollt im Grunde genommen Kopien haben. Wenn ihr Firmen seid und es betrieblich machen wollt, dann wollt ihr euer Mitarbeiter einen Dongle geben und denselben Dongle in Kopie in eurem Safe haben. Ja, damit, wenn der Kunde den, wenn der Kollege den verliert, ihr einfach einen neuen rausgeben könnt. Ansonsten habe ich ja immer die Möglichkeit, oder die muss ich mir halt offen lassen, sage ich mal so, an das Backend ranzukommen, das Authentication Backend, über SSH, über einen anderen Weg. SSH ich halt auf meinen YubiKey Authentication Server und provisioniere mir einen neuen Key. Weil ich habe mir die Geheimnisse nicht gemerkt, ich musste mir jetzt einen neuen Key provisionieren mit neuen Seeds, dann muss ich halt diese neuen Geheimnisse auf meinem Server provisionieren.
Der IMAP-Server ist ja jetzt quasi nicht über Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert, das heißt, wenn der Angreifer Benutzername und Passwort weiß, kann er trotzdem über den IMAP-Server einfach rein.
Richtig, ja. Interessant ist, woher soll er das wissen? Als ich im Internetcafé saß, habe ich meinen Benutzernamen und mein Passwort nicht eingegeben. Ja. Ich muss dann natürlich die Schlauheit besitzen, dann auch nicht an falschen Geräten nur Benutzername und Passwort zu benutzen oder in unvertrauenswürdigen Netzen ohne Verschlüsselung oder Benutzername und Passwort zu übertragen. Sondern genau in den Fällen muss ich dann auch wirklich mein OTP benutzen. Dann habe ich nämlich Benutzername und Passwort nie preisgegeben. Bonusantwort auf die Frage ist, ich habe erzählt, wir haben die Möglichkeit geboten, dass man sich das selbst konfigurieren kann, wie man das haben möchte. Da gibt es drei Möglichkeiten, entweder aus, so klassisch, normale Ein-Faktor-Authentifizierung. Man kann es einschalten, dann ist es so, wie ich das gerade beschrieben habe. Webinterface macht OTP, die Dienste machen ganz normal Benutzer ein Passwort. Und für die ganz Paranoiden, die können das auf Super Secure stellen, ich weiß nicht genau, wie es heißt, dann funktioniert nur das Webinterface mit OTP und die Dienste authentikaten dich nicht. Also die authentikaten dich einfach nicht, die sagen einfach nö. Selbst wenn du den richtigen Benutzer und das richtige Passwort hast, sagen die nö. Du musst bitte den Weg übers Webinterface gehen und dabei zwingen wir dich implizit halt die Zwei-Faktor-Authentication mit dem YubiKey zu machen. Da hinten ist noch, der ist, meldet sich ganz fleißig. Ja. Ja. Ja, das tut er in einem, jedenfalls wenn du Mailbox auch benutzt, das tut er das in einem TLS-Kanal. Ist also übertragungsgeschützt. Muss man natürlich wissen. Ja, dann darf ich halt in einem unvertrauenswürdigen Netzwerk, wo ich keine TLS-Verschlüsselung habe, darf ich halt nicht meinen Thunderbird machen und benutzen ein Passwort benutzen, sondern muss dann halt nicht ins Webinterface einloggen und OTP benutzen.
Du hattest gemeint, dass der Dovecot das Passwort, das Session-Passwort verwendet.
Ja.
Wenn im LDAP, das im LDAP liegt. Wie ist es, wenn aber zeitgleich eine Anmeldung über IMAP reinkommt?
Ja, da muss man LDAP kennen. LDAP hat einen ganz interessanten Mechanismus bei der Passwort-Authentication, der heißt AnyMatch. Ja, wenn ich 20 Benutzerpasswörter eingetragen habe und mich mit dem letzten anmelde, dann sagt er, yo, ist drin. Das heißt, ich kann beliebig viele User-Passwort-Attribute schreiben. Und irgendeins davon reicht, dann bin ich drin, kriege ich einen True. Ja, das ist einfach so ein LDAP-Feature. Gut. Eine Frage noch?
Genau, und zwar verstehe ich nicht ganz, weil Sie am Anfang meinten, die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Mailbox.org, wenn die aktiviert ist, funktioniert das über eine vierstellige PIN plus eben den zweiten Faktor.
Ja.
Warum verwendet man da nicht das User-Passwort zum Beispiel weiterhin?
Geile Frage. Weil ich dann natürlich, wenn ich OTP benutze, mein Benutzerpasswort eingebe. Jemand, der YubiKey kennt, weiß, er muss von diesen 50 Stellen genau 44 abschneiden. Und die übrig bleiben, sind dann das Benutzerpasswort. Und dann starte ich Thunderbird, gehe auf Konto einrichten, gebe deine E-Mail-Adresse ein, dieses Benutzerpasswort, was ich jetzt ja kenne, und bin drin. Das heißt, ich will bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung eben nicht, einer der Faktoren soll eben nicht das Benutzerpasswort sein. Eben nicht. Damit ich halt eben gewährleiste, dass wenn ich OTP mache, garantiert nicht mein Benutzerpasswort übertrage. Ja. Gute Frage. Ja. 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 Richtig. Es reicht aber für mindestens, sagen wir mal, 8 Stunden, die ich mir in Ruhe Zeit nehmen kann, um noch einen Kaffee zu trinken, dann meinem Betreiber zu sagen, aus. Fertig. Ja, es ist, man muss einfach nur das Zeitrennen gewinnen. Der Kardinalfehler ist natürlich, wenn ich mir sage, auf die 4 Stellen kommt der nie. Ja? Jetzt kriegt er das ist natürlich ein Kardinalfehler, darf man nicht machen. Nochmal bitte?
Wenn man jetzt einen zweiten Schlüssel, was Sie vorhin beschrieben haben, so einen zweiten YubiKey sich irgendwo hinlegt,
ja.
Den kann man ja dann auch nicht mehr verwenden.
Warum? Wegen dem Counter?
Ja, da müsste doch jetzt dieselben Keys generieren, wie nee. Der, den man verloren hat.
Tut er nicht, da ist tatsächlich ein Zeitelement drin in der Generierung. Also der weiß, dieses One-Time-Password wurde vor langer, langer Zeit generiert und dieses ist relativ neu. Das weißt du. Also der Counter ist nicht das einzige Element. Jetzt gehen wir gerade den Weg. Ich habe extra gesagt, wir wollen da nicht zu tief ins technische Detail gehen, weil ich kann einen ganzen Vortrag halten nur über die One-Time-Password-Generierung vom YubiKey. Da steckt im Wesentlichen ein Counter drin. Da hat man natürlich ein Problem, wenn man kopiert, stimmt, aber das haben die gelöst.
Okay.
Ja, können wir vielleicht im Einzelnen im Anschluss nochmal drauf eingehen. Das ist zu viel, das sprengt den Rahmen, dann schaffe ich das mit der Zeit nicht. Gut, erzählen wir ein bisschen über... DIY heißt übrigens Do It Yourself, für die, die es noch nicht wussten. Meinem Chef musste ich es erklären, so soll das denn heißen. Ja? Haben wir, in der Gliederung haben wir es geändert, haben wir hingeschrieben Do It Yourself. YubiKey zum selber hacken. Die Idee ist, ja geil, ich habe es verstanden, ich finde es voll toll, ich will so ein YubiKey haben und ich habe echt ein Problem, ich habe nämlich ein WordPress. Und dann sage ich, ja, du hast ein Problem. Und dieses WordPress, das ist, wird immer wieder angegriffen, sage ich echt. Überraschend, habe ich noch nie gehört. Und ich will das jetzt mit YubiKey schützen. Ja, ich will jetzt da mein Admin-Bereich, Backend, WP-Config oder wie es heißt, WP-Admin, will ich mit One-Time-Passwords machen. Ein anderes Beispiel ist SSH. Ja, ich möchte ganz gerne, wenn ich auf meinen Server SSH, dann möchte ich da ganz gerne YubiKey-Authentication machen. Wie geht denn das? Ja. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wenn man da einfach mal so dieses Aptitude benutzt und da mal Search sagt nach YubiKey oder nach YubiCo, das hat jetzt zufällig genau auf einen Bildschirm gepasst, wahrscheinlich kann man auch nochmal nach Yubi searchen und findet dann noch ein bisschen mehr. Der Punkt ist, es gibt da durchaus nicht wenige Pakete. Ja, da ist es alles quasi schon da, ich muss da nicht mal irgendwie groß rumhacken, ich muss da was installieren, ein bisschen konfigurieren, dann bin ich fertig, dann mache ich Feierabend. Interessant sind so Sachen wie zum Beispiel libapache, mod auf und so weiter. So, aha, geil. Stichwort htaccess mit YubiKey. Fertig. In dem Block unten ist das erste Paket libparm-yubico. Stichwort SSH. SSH parm authentication. Das ist also alles da. Ja? Ich muss das eigentlich nur installieren und da mal ein bisschen mit rumspielen. Gut. Was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, es fällt mir auch gerade jetzt erst ein, da fehlt eigentlich eine Folie. Die Idee von YubiKo ist, die haben so eine Cloud, das nennen sie, ich glaube, die nennen es sogar die YubiCloud, und da kann man sein OTP auf hinfeuern. Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Amazon Web Service. Und jeder Dienstbetreiber, der jetzt irgendwie YubiKey machen möchte, der kann seinen Diensten beibringen, frag halt unsere Cloud und die authenticated das dann. Das hat uns bei Mailbox.org, hat es unseren Ansprüchen nicht genügt. Wir haben gesagt, nein, wir wollen da keinen externen Dienstanbieter nutzen, weil das wäre gegebenenfalls ein Privacy-Leak, dann wissen die ja, wann sich unsere Kunden einmelden, das wollen wir nicht. Wir wollen das selbst betreiben, bei uns, in unserer Infrastruktur, in unserem Backend, das soll unser Netz nicht verlassen. Und da habe ich mal geguckt, da gibt es zwei, drei Optionen sogar, was man da machen kann. Ich habe mich für das entschieden, einfach weil für irgendwas muss ich mich entscheiden und das war, glaube ich, oben in der Liste oder so. Das ist der YubiSurf, der ist ganz sexy, vor allem, weil der in Python ist. Also man muss dazu sagen, wir machen bei uns, die Automatisierung ist bei uns alles in Python. Das heißt, immer wenn wir Optionen haben, gucke ich, welches davon kann Python, dann nehme ich das. Ja, weil ich dann das einfach sauberer integrieren kann in unsere Automatisierungsinfrastruktur. Ist bei den gängigen Distros enthalten und mit gängigen Distros meine ich Ubuntu und Debian. Bei OpenSUSE habe ich nicht geguckt. Bei Gentoo gibt es auf jeden Fall nicht, habe ich gesehen. Das ist ein ganz kleiner Python-Daemon, quasi ein simple HTTP-Server für diejenigen, die Python kennen. der Lauschlauf 8000, der nimmt GET-Requests entgegen mit so GET-Parametern, so Fragezeichen und so weiter und führt dann eine OTP-Validierung durch. Der kann das, der hat da den Algorithmus drin. Wenn ich dem den YubiKey OTP gebe, dann kann er das validieren und antwortet dann mit so einem ASCII-Blob. Fand ich nicht so ganz schön, weil es ist fast JSON und dann halt nicht zu Ende gejasont. Sieht so aus, ja. Da sieht man quasi hier den Curl auf Localhost, habe ich mal demonstrativ gemacht. Das jetzt, ihr könnt das gerne screenshotten, das ist nicht mein echter Key. Da mache ich einmal einen Curl auf HTTP Localhost, 8000 und so weiter, ganz lange URL und dann kommt da ID, das ist die API-ID. Man hat also bei diesem YubiServer die Möglichkeit, verschiedene API-IDs zu vergeben und das Prinzip ist, glaube ich, klar von API-IDs. Und dann sage ich OTP gleich und dann kommt der lange OTP, 44 Stellen. Und dann feuert der das ab und dann kriege ich halt hier so eine ASCII-Blob-Antwort. Ich weiß so ehrlich gesagt gar nicht, was das alles heißt. Da sieht man übrigens auch T gleich, da ist also tatsächlich ein zeitlicher Faktor enthalten. Hier vorne war die Frage irgendwo. Und ich sehe in diesem Fall Status Bad OTP, weil ich halt für diesen Screenshot da ein bisschen die Buchstaben verdreht habe. Ja? Normalerweise würde da jetzt stehen OK. Und manchmal steht da sogar Replay. Ich glaube, Replay Attack sogar. Auf jeden Fall Replay. Also der unterscheidet sogar zwischen Bad OTP und nee, das ist hier eine Replay Attack. Das ist das zweite Mal, dass es daher gelaufen ist. So, also Aptitude Install YubiServe. Das ist so eine kleine SQLite-Datenbank. Da gibt es so Command-Line-Tools zum Provisionieren von Keys. Da sage ich YubiServe minus A für add, public ID, private ID, IIS key, enter, sagt er, alles klar, habe ich in der Datenbank und jetzt kann ich halt gegen diese URL da auf Port 8000 kann ich jetzt Request feuern und er sagt, ja oder nein. Habe ich also quasi mein Backend fertig. Ja, da kann ich jetzt meinen WordPress dranhängen, da kann ich meinen Palm dranhängen, mein SSH dranhängen und so weiter. Glibpalm Yubico, das habe ich mir damals auch als allererstes angeguckt, weil ich dachte, wie geil ist das denn? Es gibt ein Palm-Modul dafür. Schaue ich mir mal an, kann ja nicht so schwer sein, war tatsächlich überhaupt nicht schwer. Ich glaube, das hat realistisch, glaube 10 Minuten gedauert, dann war das Ding drin. Ja? Damals schon bei den allerersten Gehversuchen mit YubiKey. Sieht dann so aus. Natürlich haben wir offensichtlich andere Distributionen und unsere Glibpalm-Configs sehen alle ein bisschen anders aus. Das ist jetzt, ich glaube, die ist von meinem Laptop, also ist das ein Gen2 SSH Lipham. Die sah ursprünglich so aus, waren das die vier Zeilen da oben und dann kommt halt die untere Zeile dazu, aus Verfischen, Palm Yubico SO, die hat man natürlich vorher installiert, dieses Lipham Yubico. Dann sage ich ID ist gleich API-ID und dann sage ich die URL und dann sage ich ihm halt hinten mit Platzhaltern, %D, %S, wo er jetzt die dynamischen Felder quasi expandieren soll. Und das sieht dann in der Praxis so aus. Ich habe jetzt mal Localhost gemacht, SSH root at Localhost, da muss man erst sein Passwort eingeben. Ist also noch nicht da hinten ganz so cool gelöst, dass ich jetzt da eine PIN habe, sondern ich gebe da immer noch mein Passwort ein, aber es ist ja ein Encrypted Channel. Und danach sagt SSH dann, also der Palm sagt dem SSH, ja, war schon mal ganz okay. Also das, man kriegt das zweite, das Yubico, die YubiKey-Aufforderung auch erst, wenn das Passwort korrekt war. Also wenn ich da bootforce und falsche Passwort eingebe, dann komme ich überhaupt nie zu dem YubiKey-Prompt. Wenn das Passwort korrekt ist, dann sagt der Palm, jo, schon mal ganz gut und jetzt bitte dein YubiKey. Dann steckst du den rein, tippst du drauf, bist du drin. Fertig. Ja, Feierabend.
Wenn das für Root funktioniert, dann kann man ja davon ausgehen, dass es mehrere Leute gibt, die sich auf das gleiche Login einloggen wollen.
Ja.
Heißt es, dass es also auch funktioniert, wenn ich mehrere Hardware-Schlüsselsysteme habe, dass die gemischt verwendet werden können?
Ja. Grundsätzlich ist das so. Was ich jetzt nicht gezeigt habe, fällt mir auch erst just in diesem Moment auf, fehlt eigentlich eine Folie, ist ähnlich zu der Authorized Key Datei in .ssh, muss ich, wenn ich das PAR-Modul benutze, einen Ordner in meinem Home anlegen, der heißt .yubico, glaube ich. Mal schnell gucken. Ja, yubico heißt der. Und da drinne mache ich eine Datei, die da heißt Authorized Key. Und da schreibe ich rein, mein Benutzername, Doppelpunkt, meine Public Key ID. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt mit, Moment, ich will noch die Frage zu Ende beantworten, wenn ich möchte, dass Root sich bitte nur mit diesem YubiKey anmeldet, dann trage ich natürlich auch nur die Public Key ID von diesem Key bei Root ein. Und ein anderer Benutzer kann sie jetzt natürlich nicht als Root anmelden, wenn das die Frage war.
Haben, die ja. Unterschiedlichen Hardware-Dingen entsprechen.
Ja, Wahrscheinlich, ich bin mir gar nicht so sicher, wahrscheinlich kann man sogar mit ein bisschen Codeänderung machen, dass man zwei YubiKeys braucht, um sich als ein Root bei irgendeinem sensiblen System anzumelden. Habe ich jetzt noch gar nicht geguckt.
Sie haben gerade vorhin erwähnt, dass sinnvollerweise eine PIN benutzt wird, wenn YubiCore benutzt wird. Wie würde man das jetzt mit der PAM erschlagen? Also man könnte ja dann sagen, für SSH-Anmeldung gilt Passwort plus YubiKey und für lokale Anmeldung lassen wir YubiKey weg, sage ich mal. Das ist immer wieder beim selben Passwort,
ja,
statt PIN.
Ja.
Haben Sie da eine Lösung oder nicht?
Ich ehrlich gesagt nicht. Also in meiner Infrastruktur hätte ich eine Lösung, weil da hängt der PAM letztendlich am LDAP. Und bei LDAP habe ich ja die Möglichkeit, mehrere Benutzerpasswörter zu machen im AnyMatch-Funks. So ganz nativ mit PAM wüsste ich jetzt aus dem Stegreif auch nicht. Da müsste man, nee, wüsste ich auch nicht. So eine spannende Frage. Könnte man den YubiKey-Leuten mal stellen? Weil dann eigentlich gehört das in das PAM-Modul rein von denen, ne? Dass man da nochmal ein zweites Passwort hat. Vielleicht wird die Frage. Ja? Ja, da hat man wieder nur einen Faktor. Ne? Wenn mein YubiKey geklaut wird, ich drin. Als Root auch noch in dem Fall. Das, ja. Ja, oder man baut sich vielleicht extra einen SSH-User. Ja. Lokal melde ich mich als Backenfutter an und wenn ich über SSH komme, dann als Backenfutter SSH oder so. Ja. Dann könnte ich das auch zum Beispiel implementieren. Ist so ein bisschen durch die Brust ins Auge, aber es gibt Möglichkeiten. Muss halt ein bisschen kreativ sein, das können wir ja. Gut. Geil. Wir haben jetzt besprochen, was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie sieht das bei Mailbox.org ganz in der Praxis aus, wie kann ich das selber bauen. WordPress bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Bei WordPress ist das Prinzip im Grunde genommen klar. Jetzt, man muss dem WordPress eigentlich nur beibringen, nach der Authentication mach halt nochmal den Request zum YubiServer. Für PHP-Menschen ist das sicherlich kein großer Aufwand. Ich bin keiner, deswegen konnte ich jetzt nicht schnell mit einem Beispiel aus dem Stegreif kommen. Ich habe den Vortrag diese Woche schnell gehabt. Wenn es jetzt keine Fragen mehr dazu gibt, würde ich jetzt so ein bisschen erzählen, wo geht denn die Reise hin? Wir sind schon bei 47, sehe ich gerade. Muss ich ein bisschen Gas geben. Okay. Wo geht die Reise hin? Ist total ätzend mit den Passwörtern. Ich gehe an meinen Computer zu Hause, ich gehe in meinen Twitter, gebe mein Passwort ein. Da steht dann, ey, Alter, guck mal in dein Facebook-Profil. Ich gehe rüber ins Facebook, gebe mein Passwort ein. Wenn ich klug bin oder guter ITler bin, habe ich natürlich zwei unterschiedliche Passwörter. Punkt ist, ich benutze ständig irgendwelche Passwörter. Ich habe hunderte Passwörter im Kopf. Ja? Ich zum Beispiel für meinen Teil, ich habe mir mittlerweile so ein Verfahren überlegt, es gibt immer so einen ersten Teil, das sind so 8 Stellen, die sind immer gleich. Und dann gibt es so einen variablen Mittelteil und dann schreibe ich hinten einfach hinter, was es ist, Facebook. Ja? Mache ich mein Passwort und dann für Web mache ich dann, was weiß ich, eine Pipe und dann schreibe ich Facebook. Und so kann ich mir meine Passwörter überhaupt merken, weil ich bin wirklich, mir ist es wichtig, dass ich überall ein anderes Passwort habe. So mache ich das. Ist aber doof. Ja? Ist also, meine Oma sagt, ja, es ist doof. Ja? Jetzt muss ich mir 2 Passwörter merken. Kann ich verstehen, ja. Das ist für ITs ist das, ja, natürlich habe ich 24 Passwörter, wie du hast nur 13, ja. Aber für normale User ist das so, boah, nee, ey, WTF, geh nach Hause. Deswegen haben die auch alle ihr Geburtsdatum als Passwort. Ne? Oder wenn die kreativ sind, gehen sie die Geburtsdaten der Familie durch. Da hat sich Google und Cisco und Microsoft und die ganzen großen Big Players sind echt mehr, als ich jetzt aufzählen könnte, haben sich gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen da jetzt irgendwie mal, wie wir das schon so oft gemacht haben, also als Platzhirsche sagen, so hier, jetzt gibt es mal einen neuen Standard, wir räumen das ganze Thema jetzt mal auf. Und die haben eine ganz interessante Überlegung gehabt. Ja, ich gebe mein Passwort 100 Mal ein, wenn ich im Web bin, aber ich tue das immer im selben Browser. Ja, ich starte meinen Browser einmal, mit dem Browser gehe ich dann auf Twitter, mit dem gehe ich auf Facebook, im schlimmsten Fall in meinen WordPress und in meinen Mailbox.org-Account oder wo auch immer. Ich mache das alles mit demselben Browser. Also kann man sich doch jetzt irgendwie mal einen Weg überlegen, dass ich einmal meinen Browser authenticate und der dann bitte die ganzen Dienste authenticated. Ganz einfach gesprochen. Ja? Ganz einfach auf den wesentlichen Punkt runtergebrochen. Und das ist das, was die machen. Die haben sich zusammengeschlossen zu der sogenannten Fido Alliance. Ich habe gestern extra noch rausgesucht, was das hieß. Irgendwas First ID Online oder sowas, Identification Online. Das ist im Wesentlichen der Versuch halt eben genau das zu machen, nämlich Zwei-Faktor-Authentication zu standardisieren, sodass quasi das überall ist. Deswegen machen sie es auch Open Source, yeah. und wollen halt quasi so einen Kellerstein legen für liebe Welt, liebe Online-Welt, macht doch bitte Fido U2F. Wir haben sich dafür einen Standard überlegt, der ist ziemlich cool, kann man auch mindestens einen 90-Minuten-Vortrag alleine darüber halten. Der Punkt ist, es heißt Universal Second Factor, U2F, ist das Logo, U2F Ready. Das sieht man auf so Webseiten wie Google, also wenn man sich da einloggt bei Google und hinten da in seinen Settings rumfummelt, dann sieht man das. Da kann man bei Google das kann man schon einstellen, kann man das schon nutzen. Das besteht aus zwei Komponenten, einmal halt der Standard, also die Spezifikation und dann einmal das Netzwerkprotokoll. UAF ist das Netzwerkprotokoll und U2F ist halt die Spezifikation. Das ist ein bisschen irreführend, weil man liest das immer beides, aber dann doch auseinander getrennt. Verstehe nicht so ganz, was das heißt. Hier, das ist das Verfahren in a nutshell. Der Dienst macht halt erstmal eine Passwort-Authentication ganz normal, macht einen Challenge-Response zum Browser. Der sagt dem Benutzer, ey Dude, steck mal dein U2F-Key ein. Nicht dein YubiKey, sondern U2F-Key, ist ein anderer Key. Und dann kriegt mein Browser den Response, gibt den durch an den Dienst und kann jetzt kann ich Challenge Response mit dem Browser spielen. Ja, das ist in a nutshell. Führt halt dazu, dass ich im Wesentlichen einmal meinen U2F-Key einstecke, einmal drauf tippe und solange ich jetzt den Browser nicht schließe, kann ich damit arbeiten. So stellen die das auf ihrer Marketingseite dar. So sieht das dann aus. Ich glaube sogar am Beispiel von Google, ne? Das ist Google, glaube ich, ja. Du zeigst Benutzer ein Passwort ein, dann sagt dein Browser dir hier bitte einmal U2F-Key, steckst du rein, drückst du drauf, dann fertig. Das ist im Wesentlichen der große Punkt, der große Gewinn für uns als Open Source Community. Da steckt halt Google dahinter mit seinen Google-Prinzipien, mit den guten Google-Prinzipien und sagt halt, ja, das muss plattformunabhängig sein, das muss herstellerunabhängig sein, das muss einfach Open Source und Free sein und das muss einfach überall funktionieren, das darf nicht von irgendwas abhängig sein. Lizenzfrei, keine Patente, nix. Damit ist das quasi, das ist so der Stepstone, deswegen wird es meiner Vermutung nach auf jeden Fall auch was werden. Ja, weil jeder wird es einfach implementieren, weil es einfach so viel einfacher ist für die Benutzer. Und ich als Mail-Server-Betreiber, ich kann es euch sagen, es gibt nichts Ätzenderes, als das zweite Mal diese Woche irgendein Passwort von irgendeinem Kunden zu resetten, weil da schon wieder ein Dictionary-Tag gegriffen hat, weil das Passwort war Love80 oder so. Die großen Anbieter, die freuen sich darauf, die lecken sich die Finger nach. Das ist nämlich echt Pain in the Ass, ständig seinen Benutzern hinterher zu räumen. Ja, weil jetzt auch die Zeit vorbeigeht und sicherlich noch ein paar Fragen da sind, habe ich noch ein paar nützliche Links. Die kann man sich mal anschauen, wenn man sich hier den Vortrag runtergeladen hat. Hier ist nochmal die Telefonseelsorge vom Chef. Da könnt ihr anrufen, wenn ihr Probleme habt. Wir stellen den Vortrag, die Folien auch auf unserer Internetseite zur Verfügung. Könnt ihr euch da runterladen. Dann habt ihr auch die Links, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, gibt es noch Fragen?
Du hattest ja vorhin gesagt, dass solche Dictionary-Attacks ja relativ häufig bei euch vorkommen. Ja. Also benutzt euer Passwort. Mit der Variante, die ihr jetzt bei Mailbox.org so umgesetzt habt, hast du natürlich wirklich nur abgefangen, dass Passwörter abgegriffen werden. Also die Dictionary-Attacks würden ja trotzdem funktionieren, wenn ich das Ganze gegen Thunderbird dann authentifizieren will. Ist das
ja.
So richtig?
Ja, ist so erstmal richtig.
Also das geht dann wirklich nur, wenn ich das auf dieses Paranoid stelle.
Genau.
Dass ich mich dann halt nur über die Web...
Wenn der Kunde das zweite Mal dieser Woche erwischt wird, dass er 1, 2, 3, 4 als Passwort benutzt hat, dann stelle ich einfach auf OTP-only. Mache ich natürlich nicht, aber ich dränge ihn dazu, doch mal vielleicht das in Erwägung zu ziehen. Ja. Da ist noch eine.
Was kostet so ein Key?
Irgendwie, ich sag mal ganz grob, zwischen 15 und 35 Euro irgendwie. Ja, je nachdem, ob du jetzt diesen ganz kleinen Nano hast oder den großen mit NFC und so. Die kannst du direkt bei Yubico kaufen, bei Amazon und wenn du die bei uns kaufst, sind die gleich für Mailbox auch vorprovisioniert. Jetzt muss ich auch so ein bisschen so einen kleinen Rückzieher machen, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber wir haben noch nicht eine Möglichkeit eingebaut, dass man seinen Key zu Hause selbst provisioniert und jetzt diese neuen drei Geheimnisse bei uns einkonfiguriert. Ich muss im Grunde genommen meinem PHPler sagen, schreib mir doch jetzt bitte endlich mal ein Webformular mit drei Feldern und einem Submit-Button, damit der Kunde, wenn er seinen Key selbst neu provisioniert hat, weil er meiner Provisionierung nicht traut, was ich legitim finde, dass er sich den neu provisionieren kann. Im Moment musst du den noch bei uns kaufen. Wir provisionieren ihn vor und tragen ihn auch gleich in unser LDAP ein, dass er dann bei uns funktioniert. Teilen dir natürlich aber nicht die Geheimnisse mit, sodass du die jetzt bei Twitter eintragen könntest. ist also, wir sind da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist jetzt alles in den nächsten Wochen und Monaten dran.
Du hattest ja vorhin die Ausgabe von dem Yubi-Server gezeigt, so auf der Kommandozeile. Da ja. kam eigentlich nur dieses One-Time-Password rein als Argument, bis auf die API-ID.
API-ID und OTP-Key, ja.
Da fehlt jetzt in meinen Augen noch irgendwie der Benutzerkontext, oder?
Nee,
oder
ist es egal? Das macht nicht das ist nicht im Yubi-Kontext. Die Benutzerauthentifizierung findet vorher im Dienst statt. Und erst wenn der Dienst sagt, yo, jetzt würde ich dich theoretisch reinlassen, jetzt fahre ich nochmal einen Yubi-Server, aber dem schicke ich halt auch nur das OTP.
Also der sagt dann im Prinzip nur, ja, dieses One-Time-Password authentifiziert einen Benutzer in unserem Unternehmen, egal welcher das jetzt wäre.
Das sagt erstmal nur, ja, dieses OTP ist valide.
Okay,
ja, gut. Weil ich schicke dem ja noch nicht mal einen Benutzernamen mit. Ich schicke dem wirklich nur ein OTP und dann kriege ich Ja oder Nein zurück. Und den kompletten Rest des Authentication-Mechanismus, der bleibt im Dienst, da wo er ja eh schon ist. Also da, wo du halt vorher Benutzernamen und Passwort verglichen hast.
Mal noch eine fiese Frage, ist der YubiKey irgendwie gegen Umprogrammierung geschützt? Also wenn ich den jetzt in beliebige Geräte reinstecke, kann ja jedes Gerät sagen, ach, ich setze da mal den Key drauf.
Da kannst du nicht so einfach reinschalten, da müssen wir mal mit dem YubiKey-Menschen reden, weil das ist eine Detailfrage, da will ich jetzt nicht lügen. Du kommst nicht so einfach rein und du kommst vor allem nicht so einfach an die Secrets da, die drin sind. Du steckst das Ding rein, das meldet sich als Legacy-Keyboard. So funktioniert das auch, deswegen ist es auch so plattformunabhängig. Das kann ich in Windows, in den Mac, in den Linux stecken, das ist eine Legacy-Tastatur, die halt Zeichen eintippt.
Aber ich kann hier einfach einen neuen Key generieren und sagen, der ist jetzt neu.
Das kannst du, aber das haben die halt intern, haben die das elegant gelöst. Da gibt es dann irgendwie so ein Bit, das du dann flippen musst und dann kannst du schreiben und dann wird das wieder zurückgeflippt. Das müsste da wirklich mal, der CTO von Yubico müsste da mal das genau erklären, bevor ich da jetzt Mist erzähle.
Angenommen, der User steckt den Key ein in den Rechner und es wurde eins der Passwörter auf dem Server schon verwendet, also es wird festgestellt, eins der Passwörter wurde auf dem Server schon verwendet, aber auf dem Client oder auf dem Stick noch nicht. Was sagt ihr dann dem Nutzer an der Oberfläche? Also eigentlich ist ja dann ein Key weg, ist schon verwendet worden, aber der User hat ihn halt noch nicht verwendet. Gibt es die Möglichkeit, das festzustellen? Und
der User kriegt erstmal einfach nur die Meldung, Authentication fehlgeschlagen. Für den ist das jetzt erstmal nicht transparent, was genau in der Authentication fehlgeschlagen ist.
Okay, und der würde sich dann an Support
nochmal anmelden und dann wird es ja wahrscheinlich gehen. Ja? Das ist ein interessanter Use Case. Das ist übrigens auch, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, meine große Kritik, die ich noch habe, die ich noch nicht resolven konnte, auch noch nicht klären konnte mit den Yubico-Leuten, ist, da ist ein NFC drin und ich trage das in meinem Schlüsselbund in derselben Tasche, wo ich möglicherweise mein Nearfield-Handy trage. Jemand, der mein Handy ownt, kann jetzt quasi die nächsten drei OTPs sich runter NFC'en. Und solange ich den Key nicht irgendwo einstecke und mich auffe, hat er drei Counter, die er benutzen kann. Ja, es gibt zwar immer noch diesen Zeitfaktor. Ich habe die Frage mal im Forum gestellt bei Yubicorp, keine Antwort bekommen. Dann habe ich mal die Sales-Leute gefragt, da habe ich drei Antworten bekommen. Ich konnte es noch nicht klären.
Ja, und der Punkt ist halt, es ist ein Key weg. Das heißt, es kann sein, dass jemand in dem Mail-Account drin war.
Richtig.
Was macht man denn eigentlich jetzt, wenn man irgendwie ein Handy hat oder so, wo man das, dann kann man ja den Stick nicht ranstecken?
Ja, habe ich ganz am Anfang erklärt, da ist ein NFC drauf, also auf dem großen, in der großen Ausführung kommt der mit einem NFC, Near Field Communication, da machst du einfach, ich versuche das mal zu demonstrieren, so.
Und wenn man jetzt irgend so ein uralt Handy hat, wo zwar Internet dran ist, aber kein NFC, dann eben dann Laptop halt nehmen oder so.
Dann geht's dir so wie mir, genau. Dann musst du halt dein Laptop nehmen.
Das eine Problem bleibt, was passiert, wenn mein YubiKey wegkommt, kaputt geht oder was? Ich brauche immer noch einen zweiten Backup-Key,
einen Backup-Key, ja. Oder du brauchst halt einen zweiten Weg, um an deinen YubiServer ranzukommen, um deinen neuen zu provisionieren.
Beispiel PAM-Modul jetzt?
Ja, das ist natürlich, da hast du dich verbaut. Ne? Also wenn du deinen YubiKey-Server mit dem LibPAM YubiCo absicherst, dann kommst du da auch nicht mehr per SSH ran. Dann kannst du halt noch hoffen, dass das in der VMware läuft und du über das TTY von oben rankommst oder so. Oder noch schlimmer. Du musst dir halt, also du als Admin, der du ja in dem Fall bist, musst dir überlegen, was mache ich denn in dem Fall? Ja, da musst du einen Plan haben für. Das liegt an dir, das kann die Technik nicht für dich lösen.
Noch eine kurze Frage, und zwar, wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass man mir den Key gestohlen hat, ja, Dann ist die letzte Verteidigungslinie ist diese vierstellige PIN.
Ja, beziehungsweise ist, ja? Die 2 Stunden, die du jetzt hast, oder die 4 Stunden, um einfach halt das auszuschalten.
Genau. Gibt es da die Möglichkeit, diese, ist das fest 4 PIN?
Oder bei uns ist das fest 4 PIN. Du kannst das natürlich in deinem WordPress oder in deiner Applikation kannst du das lösen, wie du willst. Wir haben uns einfach für eine 4-stellige PIN entschieden.
Okay, und wo werden diese 4 Pins, wo sind die gespeichert? Auf dem YubiKey selbst?
Nee, die sind im LDAP. Das passiert alles vor der OTP-Authentication.
Achso, ist im Backend. Backend
ja, vom Dienst? Du gibst uns ja ein langes Passwort, da schneiden wir die hinteren 44 Stellen ab, weil wir wissen, das OTP ist immer 44 Stellen lang.
Okay.
Dann bleibt vorne ein Teil übrig, der ist bei uns zufälligerweise auch immer 4 Stellen lang, aber das könnte auch anders sein.
Okay.
Dann kann ich da erstmal einen Vergleich machen und wenn die okay ist, dann gehe ich überhaupt erst rüber zur OTP.
Okay. Und wenn ich jetzt eben sage, die haben ja das gestohlen, ja, dann schicke ich euch eine verschlüsselte Mail, wo drauf steht, bitte Key deaktivieren, rausnehmen.
Nee, bei uns bei Memoxorg gehst du ins Passwort Reset. Das Passwort Reset setzt automatisch OTP wieder auf deaktiviert.
Okay. Und dann ist der Schlüssel einfach verbrannt, ich kaufe einen neuen, fertig.
Ja, du provisionierst dir einen neuen. Achso, der wurde ja geklaut, ja, dann musst du ja einen neuen kaufen. Ja.
Okay, gut, danke.
Gut, wenn es noch Fragen gibt, ich bin hier vorne bei unserem Stand, da könnt ihr gerne hinkommen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier langsam mal räumen, damit die Nächsten reinkommen. Genau. Übrigens, wen es interessiert, wir machen im Sommer die Secure Linux Administration Konferenz. Findet ihr auf unserer Webseite, da gibt es 3 Tage so Vorträge wie diesen.